RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. In Hamburg sind bei einem Brand in einem Krankenhaus 3 Patienten ums Leben gekommen. Über 50 weitere wurden laut Feuerwehr verletzt, mehrere von ihnen schwer. Thomas Kuhlmann.
Ausgebrochen war das Feuer den Angaben zufolge in einem Zimmer in der Geriatrie im Erdgeschoss, wo vor allem alte Menschen versorgt werden. Als die Feuerwehr kam, standen die Flammen schon im ersten Stock. Feuerwehrleute berichten von dichtem Rauch und Hilferufen. Mehrere ältere Patienten konnten durch Fenster gerettet werden. Einige wurden später von Suchtrupps mit Atemschutzmasken nach draußen gebracht.
Die Brandursache ist noch unklar. In Berlin und Teilen Brandenburgs müssen sich Autofahrer heute wegen einer Sternfahrt auf massive Behinderungen einstellen. Der Fahrradclub ADFC erwartet mehrere 10.000 Teilnehmer, die auf 20 Routen zum Großen Stern fahren. Neben vielen Straßen sind zeitweise auch die Autobahnen A100 und A115 gesperrt. Der ADFC fordert, dass Radfahren jeden Tag so sicher und komfortabel sein muss wie bei der Sternfahrt. Der jüngste Vorschlag der USA für eine Waffenruhe im Gazastreifen ist offenbar gescheitert. Laut dem US-Sondergesandten Witkoff hat die Hamas für ein Jahr Bedingungen gestellt. Demnach ist die Terrororganisation zwar bereit, im Rahmen der 60-tägigen Feuerpause 10 lebende und weitere tote Geiseln zu übergeben, aber nicht so schnell wie in dem Vorschlag geplant. Außerdem fordert die Hamas, dass die israelische Armee mit Beginn der Waffenruhe mindestens teilweise aus dem Gazastreifen abzieht. Witkoff: Wie auch Israel lehnen die Bedingungen ab. In der westrussischen Region Bryansk ist offenbar durch eine Explosion eine Brücke eingestürzt. Dadurch entgleiste laut den Behörden ein Personenzug. 7 Menschen wurden getötet, etwa 70 weitere verletzt. Der Ort des Unglücks ist etwa 80 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Bürger in Polen entscheiden heute in einer Stichwahl, wer neuer Präsident wird. In den Umfragen sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, und dem rechtsnationalen Nawrocki aus. Es wird erwartet, dass der Ausgang auch Folgen für die weitere Rolle Polens in der EU und das Verhältnis zu Deutschland hat. Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal die Fußball-Champions League gewonnen. Der französische Meister setzte sich in München mit 5:0 gegen Inter Mailand durch. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam sein Heimspiel gegen Göppingen 21:25 verloren. Das Wetter. Heute bei wechselnder Bewölkung, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen und Hagel, maximal 23 bis 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau 13 und in Cottbus 18 Grad. Die Zeit 6:03 Uhr. RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Leest und Potsdam Nord liegen Reifenteile auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
I was really interested in understanding sort of what gold would feel like. Gold bars normally live in banks. Individuals don't normally buy them. So I was very interested in the sort of practicality actually of how somebody would get one and what would happen if you decided to hit someone around the head with it.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Anne-Dore Krohn.
Ab und zu nehmen wir eine Folge unseres Literaturpodcasts Orte und Worte an einem unserer Lieblingsorte im RBB auf, in unserer Dachlounge oben auf dem Fernsehzentrum in Berlin-Westend. Von dort hat man einen großartigen Blick auf die Stadt und man kann sich gemütlich mit einem Drink in Lounge-Sessel niederlassen. Und da oben an diesem tollen Ort hat Anne-Dore gerade die englische Bestseller-Autorin Natasha Brown getroffen. Hallo.
Hallo Stefan. Ja, wir haben über Ihren zweiten Roman gesprochen. Der heißt Von allgemeiner Gültigkeit. In England ist Natasha Brown mit ihrem Debüt 2021 total durch die Decke gegangen. Zusammenkunft hieß dieses Buch und das war ein Roman über eine junge schwarze Frau, die in der Finanzbranche Karriere macht. Und ein bisschen Autobiografisches steckt da wohl drin, denn Natasha Brown ist selbst studierte Mathematikerin und hat 10 Jahre für Banken gearbeitet, bevor sie aber beschlossen hat, eine Auszeit zu nehmen und es mit dem Schreiben zu versuchen.
sicher die bessere Alternative und dann gleich so erfolgreich. Wovon handelt denn Ihr zweites Buch, über das ihr gesprochen habt?
Ja, von allgemeiner Gültigkeit ist eine kritische Gesellschaftsanalyse, unter anderem über die Aufmerksamkeitsökonomie. Die Medien kriegen auch ihr Fett weg. Es geht auch um Klassismus, um Geschlecht und Herkunft. Und da ist eine Kernszene im Buch, um die alles kreist. Und die hat mit einem Goldbarren zu tun. Der ist auch auf dem Cover abgebildet. Mit diesem Goldbarren wird einer fast erschlagen. Und kleiner Spoiler, Natasha Brown hat vor unserem Gespräch in Studio 14 aus ihrer Handtasche auch einen Goldbarren gezogen und der lag dann während unseres Gesprächs auf dem Tisch.
Nein, und der ist dann in deiner Handtasche gewandert, was ein echter?
Das verrate ich nicht, das musst du jetzt nachhören.
Okay, dann sind wir jetzt richtig heiß gemacht und neugierig. Dann springen wir mal hoch in unsere Dachlounge im 14. Stock. Dort hat Anne Dore mit der englischen Autorin Natasha Brown über Goldbarren gesprochen und über ihr neues Buch von allgemeiner Gültigkeit.
Ja, welcome and good evening here in our rooftop lounge. Herzlich willkommen hier in unserer Dachlounge im RBB. This is a very special place for the Berlin Book Premiere of an outstanding novel. And I'm very happy we have the brilliant author here tonight. Welcome, Natasha Brown.
Thank you for having me. Hello.
Ja, herzlich willkommen auch an Sie, liebes Publikum. Wie schön, dass Sie den Weg in den 14. Stock gefunden haben für diese Buchpremiere von allgemeiner Gültigkeit. Und wir haben eine sehr besondere Autorin hier, denn Natasha Brown ist Mathematikerin. Und sie hat viele Jahre im Bankenwesen gearbeitet, bevor sie entschied, einen ganz anderen Weg einzuschlagen und zu schreiben. Natasha, what made you quit your job in finances and decide for the writing business? Was it a long hidden dream or just a good calculation being a studied mathematician?
To be fair, I think it's less of quitting a job than taking a career break. I always knew I wanted to take a break from my career in my 30s.
Natasha Brown wollte einfach mal eine Karriereauszeit nehmen. Und das, da hätte sie natürlich einfach ein sehr langes Yoga-Retreat machen können oder Marathon laufen. Aber dann wurde es eben doch das Bücherschreiben. Und sie ist sehr interessiert für alles, was mit Sprache zu tun hat. Also sie hat sich sehr beschäftigt mit der Frage, wie neutral kann Sprache eigentlich sein? Und darum ging es eben auch in ihrem ersten Buch Zusammenkunft, auf Englisch Assembly, so hieß das Buch. Und ähnliche Fragen stellten sich auch für ihren zweiten Roman. Da ging es nämlich auch ihr unter anderem um die Frage, wie Menschen agieren, die außergewöhnlich gut mit Sprache umgehen können. Von allgemeiner Gültigkeit ist eine Gesellschaftsanalyse über Aufmerksamkeitsökonomie. It's a critical social analysis of attention economy. And one of the characters says at one point, words are your weapons, they are your tools, your currency. Also Worte sind Waffen, sagt an einer Stelle eine Figur. Sie sind unser Werkzeug und unsere Währung. Und ich fand das sehr interessant, dass eine studierte Mathematikerin und Bankerin die Worte eine Währung nennt. Und ich habe mich gefragt, ob sie jetzt einfach nur mit einer anderen Währung umgeht als früher. Natasha, are you now simply trading in a different currency than before? Or are the two jobs very, very different from one another?
Well, I think what's so interesting is me as someone who my career has been in banking and modeling risk.
Also Natasha Brown sagt, es gibt einfach einen gewaltigen Shift, natürlich gerade auch, wenn man auf Journalismus guckt, auf Artikel guckt, auf Zeitungen guckt. Denn jetzt ist es so, dass natürlich die Zeitungen ganz andere Finanzierungsmodelle haben als früher. Also jeder Artikel, auf den man klickt, der wird dann eben begleitet von irgendwelchen Werbungen. Und das hat natürlich wahnsinnig viel verändert. Und sie selbst hat auch Jobangebote bekommen dafür als Mathematikerin eben, weil Mathematiker natürlich inzwischen ganz anders gefragt sind, eben auch von den Medien. Eine illegale Party während des Lockdowns, eine besetzte Farm auf dem Land und ein Goldbarren. Jetzt wissen Sie, warum hier einer liegt. Der ist nämlich ein wichtiges Element in diesem Roman. Das ist gleichzeitig auch, und da wird es ein bisschen knifflig in dem Buch, der Anfang einer Reportage, die eine Journalistin schreibt, der wir dann im zweiten Kapitel begegnen. Natasha, this is the core scene of a truly cleverly constructed social satire.
Was the beginning of your book also the gold bar, the party, the knockdown? Was that really the core scene also of your writing?
Not so much. I think I got to it later, and I got to it in the order that the characters in the book.
Also, sie hat sozusagen nach einem Haken gesucht, der alles so ein bisschen zusammenbringt, und der Goldbarren kam eigentlich erst später. Zuerst hatte sie eine Frau im Kopf. Das ist eine wichtige Figur in diesem Buch, und die heißt Lenny. Wir werden später noch auf sie zu sprechen kommen. Eine konservative Kolumnistin, die wirklich eine sehr interessante Figur ist. An einer Stelle wird dieser Goldbarren ein MacGuffin genannt. Das ist ein Ausdruck, wenn Sie Alfred Hitchcock kennen, den Sie vielleicht schon mal gehört haben. Alfred Hitchcock hat mit MacGuffin immer Objekte oder Personen bezeichnet, die dazu dienen, die Handlung voranzutreiben, ohne selbst von besonderem Nutzen zu sein. At one point, Natasha, the gold bar is called a MacGuffin, a term used by Alfred Hitchcock to describe objects or people that serve to advance the plot without being of any particular use. Was that fun for you to play with elements of suspense and thriller?
Absolutely. I'm a huge fan of the mystery and thriller genre. Quite a squeamish fan. I can't handle anything that gets too violent, but I love reading those novels.
Ihre Lieblingsvorstellung ist, dass wir als Leserinnen und Leser wirklich aufmerksam lesen. Sie mag das sehr gerne, Mystery und Thriller. Sie nennt sich selbst ein Fan von diesen Genres. Und sie fand die Idee ganz wunderbar, dass wir als Leser eben jedes Wort daraufhin abklopfen, was gemeint sein könnte und was tatsächlich passiert ist. Weil um diesen Fastmord dreht sich in diesem Buch eben sehr viel. Es ist sehr eindrücklich, wie Natasha Brown diesen Goldbarren beschreibt. Überraschend schwer heißt es, organisch. You describe very vividly how gold feels. Surprisingly heavy, organic. Now you have brought one with you. I guess this is a real one, right?
Absolutely. Books pay that well.
It doesn't seem so heavy though.
I promise you, you can have a lift afterwards. It's quite heavy.
So this is worth $500,000?
Yep.
Right. I actually had the question on my paper, have you ever held a gold bar in your hand? But now I can't ask this question anymore.
No. So this is a replica. It's apparently a prop from the movie Goldfinger. I don't know how true that is, but that's what the seller on Etsy told me.
Also dieser Goldbarren, haben wir jetzt erfahren, ist leider nicht echt. Schade, es ist nur ein nachgemachter Goldbarren aus einem Film. Und Natasha Brown hat sich tatsächlich dafür interessiert, was macht denn so eine Figur im Buch oder auch im Film, die plötzlich so einen Goldbarren in der Hand hat? Was passiert dann? Also das ist so eine Frage, die sie als Autorin angetrieben hat. Und in diesem Buch gibt es auch einen sehr selbstmitleidigen Investmentbanker, und der ist dann während des Börsencrashes plötzlich mit eben sehr existenziellen Fragen konfrontiert, und dann hat sie eben erzählt, dass unter anderem in dieser Zeit sehr viele Leute plötzlich losgegangen sind und Gold gekauft haben, um irgendwie etwas zu bewahren, um über die Runden zu kommen, und das hat sie eben interessiert. Also wie man eben in solchen Zeiten umgeht mit Gold und dann eben auch buchstäblich, wenn man so ein Ding in der Hand hat. Natasha Brown hat auf jeden Fall sehr viel Spaß daran, mit Sprache und Stil zu spielen. Das war auch im Debüt schon so. Aber was ich hier wirklich mutig fand, ist der Anfang von diesem Roman, ich habe es eben schon kurz gesagt, ist eben die Reportage aus der Hand einer Figur. Und das ist nicht unbedingt Goldstandard, um beim Gold zu bleiben. Da kommen auch teilweise ungelenke Formulierungen vor oder ein bisschen zu auserklärte Interpretationen. How did you find the tone of this journalistic report? How difficult was it for you to write it, because it's not gold standard in terms of, you know what I mean, in terms of style? And did you giggle while writing it, because it's sort of a parody of the typical reportage style?
Absolutely. I think we tend not to think of journalism as a genre.
Also kann es funktionieren, wenn man mit dem journalistischen Blick in einem Roman arbeitet? Es ist tatsächlich so, dass sie sich 9 Monate auf eine Art Romandiät gesetzt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, und 9 Monate wirklich nur Journalismus gelesen hat, um diesen Artikel zu schreiben, der den ersten Teil dieses Buches ausmacht. Und sie hat nochmal gesagt, Malcolm in den 60er Jahren, diese ganze Vermischung von Journalismus mit Belletristik, Journalistik, denkt man natürlich auch an New Journalism. Also wie nah sind diese Genres eigentlich beisammen? Und für Sie war das eben eine besondere Herausforderung, das eben auch in diesem Roman auszuloten, wie Narration funktioniert, journalistisch und eben auch belletristisch. But weren't you afraid to lose readers? Because, also ich muss ehrlich sagen, die ersten Seiten sind mir erstmal schwer gefallen. Ich fand das gar nicht so einfach. Ich musste mich da ein bisschen durchkämpfen. To be honest, I had to struggle a bit in the beginning because I hadn't read reviews before. And I wasn't really sure what you were doing there. Weren't you afraid to lose readers?
My English editor was very nervous about the narrative decision. So the opening.
Also man kann es einfach nicht jedem recht machen. Und die Reaktionen auf diesen journalistischen Artikel waren sehr, sehr unterschiedlich. Manche mochten das sehr, andere gar nicht. Andere fanden alles, was danach kommt, seltsam. Denn danach, die Kapitel, die erzählen nochmal die Perspektiven von wichtigen Figuren, die in dieser journalistischen Geschichte vorkommen. Natasha Brown hat eben auch nochmal Tom Wolfe genannt, also den Vater des New Journalism sozusagen, und darüber gesprochen, wie eng eben diese Grenzen sind. Also dass der Journalismus eben seit damals explizit Techniken der Literatur verwendet, und sie fand das eben sehr interessant. Also der Journalismus bedient sich sozusagen literarischer Mittel, und sie wollte eben wissen, wie das im Roman funktioniert. Und im zweiten Kapitel begegnen wir dann auch der Journalistin. We meet Hannah in the second chapter, the one who has written the article. Diese Hannah, die hat es nicht ganz leicht. Der Artikel hat ihr zwar kurzzeitig Ruhm und Geld verschafft, aber am Ende ist sie eigentlich auch nur ein Instrument in den Händen von anderen. Sie hat mit ihren Artikeln immer zu wenig verdient, hat am Ende dann im Bioladen angeheuert, also einen buchstäblichen Brotjob angenommen. How would you describe Hannah's situation? Since as a journalist, it was very difficult for her and she literally had to take on a bread and butter job.
Yeah, I think Hannah is an interesting perspective because ostensibly we heard her voice initially. She was the voice of the article we read before.
Also Natasha Brown hat gerade nochmal bestätigt, dass sie das wirklich nicht leicht hat, diese Hannah, weil sie ist natürlich eine Generation, die nicht mehr so einfach leben kann vom Schreiben. Also eine andere Figur eben in diesem Buch, Lenny, auf die wir wirklich auch noch zu sprechen kommen werden, das ist eben eine Autorin, Journalistin, die in den 90ern Karriere gemacht hat, wo man noch ganz anders leben konnte vom Schreiben. Und Hannahs Generation ist da eben ganz anders. Und Natasha Brown hat auch diese Differenz interessiert, dass in dem Artikel am Anfang Hannahs Stimme ja ganz selbstbewusst ist. Und dann kommt eben das zweite Kapitel, Schnitt, und wir erleben sie als eine sehr unsichere Gastgeberin einer Dinnerparty. Und Dinnerpartys in der englischen Literatur haben natürlich eine große Tradition. Also das hat ihr auch Spaß gemacht, selbst so eine Dinnerparty zu beschreiben, die wirklich noch ein ziemliches Desaster wird. Interessant ist natürlich auch diese Einkommensunterschiede, die hier angesprochen werden, die als Hindernisse für Freundschaften dargestellt werden. Also die alten Freunde, die bei ihr zu Besuch sind, die kommen eben aus anderen Verhältnissen, und Hannah hat es nicht so leicht, da mitzuhalten. Income differences create insurmountable obstacles to friendships. Is this something you wanted to write about? At one time, Martin, one of the friends, says, Class is the new race. Also Martin, einer ihrer Freunde, sagt eben im Laufe dieses Abends irgendwann, Klassismus ist der neue Rassismus.
I think these class disparities have been sort of fodder for the English novel since Chaucer.
Also Klassismus und verschiedene Herkünfte haben auch in der englischen Literatur natürlich immer schon eine große Rolle gespielt, ob man jetzt an Jane Austen denkt oder jetzt in der Gegenwartsliteratur zum Beispiel an Sadie Smith. Und Natasha Brown hat dieses Thema gerade so nett the bread and butter des englischen Romans genannt, also das Brot und die Butter der englischen Literatur. Und heute stellen sich aber ganz andere Fragen. Also wer kann es sich überhaupt noch leisten, im Kulturbereich zu arbeiten? Und wer bringt halt was mit, um da in diesem Bereich arbeiten zu können? Und Hannah ist eben eine, die davon tatsächlich leben muss. Und diese Spannung hat Natasha Brown interessiert. Also wer ist heute eigentlich ein Arbeiter? Wann ist man ein Arbeiter? In welchem Bereich arbeitet man, um eben zur Arbeiterklasse zu gehören? Und eine Dinnerparty ist natürlich ein wunderbarer Ort, um diese Fragen zu diskutieren. Was ich auch sehr spannend fand, ist, dass das ganze Buch zu einer Art Spiel wird mit den Grenzen von Wahrheit und Fiktion. Und zwar jede dieser einzelnen Figuren, die alle eben auch nacheinander sprechen dürfen in den verschiedenen Kapiteln, die wichtigen, die sind alle irgendwie nachvollziehbar. Die Journalistin, eben die Hannah, die ums Überleben kämpft. Der Banker, der auch schon kurz auftauchte, der aus einfachen Verhältnissen kommt und sich hochgearbeitet hat. Oder eben diese Kolumnistin Lenny. I thought all these characters were so much alive and I had empathy for each one of them. And I was wondering, even if you don't have to tell us tonight, but was there a character while writing that you feel most connected to?
The horrible truth is that all the characters are me.
Sehr schöne Antwort. Also die... Die schreckliche Antwort, the horrible truth, schreckliche Wahrheit ist, dass all diese Charaktere natürlich Natasha Brown sind. But that's really an advantage of being an author. You can write about all the different traits of your character.
I feel, for me, I'd never want to write flat characters and characters that feel that they're reducing people to two dimensions. And I feel that
also niemand von uns hält sich ja selbst für den Bösen. Und Natasha Brown hat gerade das so geschildert, dass sie sich sehr intensiv in jeden einzelnen Charakter hineinbegibt. Also sie reserviert wirklich in ihrem Google-Kalender mehrere Wochen für jeden Charakter. Und dann überlegt sie sich, wie frühstückt diese Person, wie denkt die, wie lebt die. Und sie lebt richtig mit dieser Figur und dann irgendwann auch aus dieser Figur heraus. Also sie lässt sich vollkommen in diesen Charakter hineinfallen und hat dann auch für eine Weile eben die Meinung und die Haltung dieses Charakters. Und das Ganze findet eben nicht vom weißen Blatt statt, sondern es klang eher wie so eine redaktionelle Herangehensweise, dass sie wirklich vorher entwirft, Listen macht, sich komplett hineinbegibt. Beeindruckend. Very interesting how you get in all these characters. Zum Schluss müssen wir jetzt wirklich nochmal auf Lenny kommen, diese Kolumnistin, die einige Male heute schon aufgetaucht ist. Eine konservative Kolumnistin, das ist diejenige, die auch sagt, Worte sind Waffen. Diese Frau hat zwei kontroverse Bücher geschrieben. Das eine heißt Schluss mit Woke und das zweite heißt Woker Kapitalismus, wie Großkonzerne die Arbeiterklasse verraten haben. Eine genial ausgedachte Figur, die mich wirklich sehr beeindruckt hat. Die ist so ein bisschen am Ende wie die gewitzte Strippenzieherin in diesem Buch. Und ich hatte so den Eindruck, nach der Autorin hat sie eigentlich den größten Durchblick. This very interesting character of Lenny. I had the impression in a way that she's sort of like the puppet master of everything. And I think she's the one who, after you, has the most insight of everything. Was this Lenny the hardest or the easiest for you? You even said it was the first character you had in mind. And didn't you sometimes have the urge to shut her up while writing?
I think Lenny is this character who's intended to be pure charisma. She's this person who knows how to work a room.
Also Lenny ist wirklich sozusagen der Schlüssel für diesen Roman und das ist eben eine Frau, die wirklich weiß, wie es läuft. Die kann Massen bewegen, die kann Leute überzeugen, die kann Leute erreichen und Menschen beeinflussen. Und sie sagt manchmal auch wirklich heftig krasse Sachen. Also wenn Sie dieses Buch lesen, dann werden Sie auch an der einen oder anderen Stelle sich vielleicht auch kurz aufregen über die Dinge, die sie sagt. Aber sie macht das eben auf eine sehr überzeugende Weise. Sie bringt einen immer wieder zum Lachen und was sie wirklich ist, ist eine außergewöhnliche Kommunikatorin sein. Und das wollte Natasha Brown eben gerne von innen heraus erzählen und wollte uns Leserinnen und Lesern die Mechanik in ihrem Kopf wirklich nahebringen. Und also ich war sehr beeindruckt, wie sie das geschafft hat. Did you have a role model for her? Ich habe mich gefragt, es gibt ja so Menschen, aber in Deutschland ist mir jetzt keine Frau eingefallen, die solche Sachbücher schreibt. In Germany, I think we don't have a woman like her with that political agenda. But did you have a role model for this character?
I kind of wanted Lenny to not be tied to anything specific in terms of where she comes from.
Also sie ist wirklich sehr effektiv in dem, was sie tut. Und Natasha Brown wollte diese Figur extra auch so ein bisschen elastisch lassen. Also auch so ein paar Dinge offen lassen. Es gab so eine Generation von Frauen in den 90ern in England, die dann relativ viel gehört wurden. Aber diese Lenny ist noch mal eine halbe Generation jünger. Und es gibt in der englischen Medienszene, sagt sie, niemand direkt, der als Vorbild für diese Figur gilt, aber was sie eben an dieser Figur interessiert hat, war, dass das eben jemand ist, der die Ängste versteht, der Menschen, der die Sorgen aufnimmt und daraus eben ihre eigene Position strickt. Natasha, I think our time is running up a little bit, but I would like to ask you how it's gonna go on for you. Also wir haben jetzt leider nicht mehr viel Zeit, aber für eine Frage reicht es noch. Ich würde gerne wissen, wie es jetzt in Ihrem Leben weitergeht. What's next for you? Will you return to finance as a writing mathematician? Or will you remain in the book industry as a calculating author?
Well, what's literally next for me is I'm going to spend the next couple of days in Berlin, which I'm really looking forward to.
Natasha Brown hat natürlich das große Glück, dass sie eben noch diesen anderen Job hat. Und sie hat gesagt, sie möchte niemals diese wirtschaftliche Notwendigkeit haben müssen, davon leben zu müssen. Also sie hat gesagt, ich möchte eben frei sein, um eben auch Risiken eingehen zu können. Ich hatte sie vorher gefragt, ob sie nicht Angst hatte, dass ihr Leserinnen und Leser abspringen wegen dem Anfang dieses Buches, der eben auch so ein bisschen gestelzt, schwierig geschrieben ist. Und genau das möchte sie eben weiterhin machen dürfen. Also frei sein, sich frei entscheiden, welchen Stil sie schreiben möchte. Und deswegen kann es gar nicht ihr Beruf sein auf Dauer, sagt sie, weil sie sich diese Freiheit eben bewahren möchte. Aber jetzt erstmal freut sie sich noch, 2 Tage in Berlin zu verbringen. Und I hope you have a very good time here in Berlin and I hope you will see some great sights. Thank you very much, Natasha Brown, for the insights of your thinking tonight and your writing. Thank you so much for being our guest.
Thank you so much for having me. Thank you.
Natasha Brown im Gespräch mit Anne Dore über ihren Roman von allgemeiner Gültigkeit live vor Publikum aufgezeichnet in unserer RBB-Dachlounge. Also auch wenn der Goldbarren, den Natasha Brown in ihrer Handtasche mit sich rumträgt, nicht echt war, in der Tasche hat sie jedenfalls immer einen lukrativen Job als Mathematikerin. Das ist natürlich eine große Freiheit, oder?
Ja, ich fand das ganz beeindruckend, wie sie am Ende unseres Gesprächs gesagt hat, dass das Schreiben nicht ihr Beruf werden dürfe, eben weil sie nicht wirtschaftlich abhängig davon sein möchte. Sie möchte diese innere Freiheit bewahren, schriftstellerische Risiken einzugehen und mit verschiedenen Stilen zu spielen. Ich glaube, diese Freiheit, das ist ein Zustand, von dem viele Autorinnen und Autoren nur träumen können.
Also reich werden ja nur manche mit diesen Büchern. Ihr neuer Roman richtet sich aber nicht nur an Banker und Mathematiker oder Mathematikerinnen, oder?
Nee, das ist ein Roman, der gesellschaftliche Diskurse aufs Korn nimmt. Also sehr raffiniert gebaut. Dadurch, dass jedes Kapitel aus der Sicht einer der wichtigen Figuren geschrieben ist, ergibt sich so eine Art Gesamtbild unserer Zeit mit all den erbittert geführten Debatten. Und ihr Roman ist zwar in England angesiedelt, aber das lässt sich ganz leicht auch auf viele andere Länder übertragen. Also ich habe da auch vieles wiedererkannt, was bei uns gerade medial so passiert.
Klingt spannend. Der Roman, wie heißt der? Von allgemeiner Gültigkeit, das ist Natasha Browns 2. Roman und der ist bei Suhrkamp erschienen in der Übersetzung von Eva Bonnet. Er hat 160 Seiten und kostet 23 €. Und diese Folge von Orte und Worte könnt ihr wie immer nachhören auf den meisten Podcast-Plattformen, auf den Webseiten des RBB und in der ARD-Audiothek. Und da gibt es noch jede Menge andere Podcasts zum Runterladen, Mitnehmen und Anhören. Für heute sagen wir Tschüss, ich bin Stefan Oschmann.
Und ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin-Mitte. Im Tunnel Alexanderplatz ist wegen eines Schlaglochs die rechte Spur Richtung Potsdamer Platz gesperrt. Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackeschem Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. Plenter Wald, wegen des Berlin-Triathlons sind bis ca. 20 Uhr Neue Kugallee, Bulgarische Straße, Puschkinallee und Köpenicker Landstraße stadteinwärts gesperrt. Zu der Fahrradsternfahrt heute werden zehntausende Radfahrer erwartet. Auf 20 Routen geht's zum Großen Stern. In der Zeit von 12 bis 14.30 Uhr werden auch der Stadtring A100 und die Avus 115 abschnittsweise in beiden Richtungen gesperrt. Zur S-Bahn Berlin, Busse statt Bahnen fahren. Bei der S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg, bei der S2 zwischen Blankenfelde und Marlow und bei der S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. In Hamburg sind bei einem Brand in einem Krankenhaus 3 Patienten gestorben. Mehr als 50 weitere wurden nach Angaben der Feuerwehr verletzt, 2 von ihnen lebensgefährlich. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben um kurz nach Mitternacht alarmiert. Der Brand soll in der geriatrischen Abteilung der Klinik im Erdgeschoss ausgebrochen sein. Anschließend breitete sich das Feuer auf den ersten Stock aus. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Frauen haben im Fall einer Fehlgeburt jetzt ab der 13. Schwangerschaftswoche ein Recht auf Mutterschutz. Diese Gesetzesänderung tritt mit dem 1. Juni heute in Kraft. Bisher gab es einen grundsätzlichen Anspruch erst ab der 24. Schwangerschaftswoche. Die neue Regelung sieht eine Staffelung vor. Je später die Fehlgeburt passiert, desto länger dauert der Mutterschutz. Maximal sind es 8 Wochen. In Berlin-Lichtenberg hat die Polizei am Abend ein Haus auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale geräumt. Mehrere Menschen hatten vorher das leerstehende Gebäude besetzt. Georg Stefan Russeff, RBB 24.
Mit rund 190 Einsatzkräften rückte die Berliner Polizei an. Zahlreiche Aktivisten wurden festgenommen und zu Gefangenensammelstellen gebracht. Laut einer Sprecherin der Besetzer richtet sich der Protest gegen die Kürzungspolitik des Berliner Senats und die Umwandlung von Wohnraum in Büroflächen.
Der jüngste Vorschlag der USA für eine Waffenruhe im Gazastreifen ist offenbar gescheitert. Laut dem US-Sondergesandten Witkoff hat die Hamas für ein Jahr Bedingungen gestellt. Demnach ist die Terrororganisation zwar bereit, im Rahmen der 60-tägigen Feuerpause 10 lebende und weitere tote Geiseln zu übergeben, aber nicht so schnell wie in dem Vorschlag geplant. Außerdem fordert die Hamas, dass die israelische Armee mit Beginn der Waffenruhe mindestens teilweise aus dem Gazastreifen abzieht. Witkoff wie auch Israel lehnen die Bedingungen ab. Polen wählt heute einen neuen Präsidenten. In der Stichwahl tritt der liberale Proeuropäer Trzaskowski gegen den rechtsnationalen Nawrocki an. In den Umfragen liegen sie nah beieinander. Trzaskowski gehört zu dem Lager von Regierungschef Tusk. Der Ausgang der Wahl entscheidet damit unter anderem über die Zukunft von Tusks Reformprojekten wie auch über den weiteren Europakurs. Nawrocki könnte bei einem Sieg die bisher starke Hilfe Polens für die Ukraine in Frage stellen. Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal die Fußball-Champions League gewonnen. Der französische Meister setzte sich im Finale von München mit 5:0 gegen Inter Mailand durch. Nach dem Abpfiff stürmten die Fans der Mannschaft den Platz. Sie wurden an der Strafraumgrenze von Polizisten zurückgedrängt. Der Rasen und eines der Tore wurden beschädigt. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam das Heimspiel gegen Göppingen 21:25 verloren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute bei wechselnder Bewölkung zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen und Hagel, maximal 23 bis 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Spandau 13 und in Cottbus 18 Grad. Es weht mäßiger Süd- bis Südwestwind. Morgen heiter bis wolkig, einzelne Schauer oder kurze Gewitter, 21 bis 24 Grad. Die Zeit 6.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Seit dem Hamas-Massaker im Oktober 2023 eskaliert die Lage in Nahost immer weiter. Ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Welche Rolle dabei die israelische Armee spielt und wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat, darum geht es jetzt in den Weltsichten. Gabriele Häuser sagt herzlich willkommen dazu. Ein jahrelanger Wehrdienst ist bislang für die allermeisten jungen Israelis selbstverständlich. Seit Jahrzehnten war die Armee eine Art Schule der Nation, prägend für fast alle Schichten und wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Doch der Krieg in Gaza hat die Armee verändert. Wie? Das hat Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Israel, recherchiert. Er hatte in diesem Frühjahr die seltene Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Armee zu werfen.
Tse'elim ist ein Ort, den jeder israelische Soldat kennt. Hier in der staubigen Negev-Wüste trainiert die Armee den Häuserkampf. Eine ganze Dorfkulisse steht im Sand. Sie soll an Orte im Gazastreifen erinnern. Eine stilisierte Moschee ist zu erkennen und andere Gebäude, sogar Tunnelausgänge sind da, denn im Gazastreifen gab und gibt es viele davon. An den Betonwänden der Gebäude hat die israelische Armee an mehreren Stellen Bilder malen lassen, die islamistische Palästinenser darstellen sollen, damit klar ist, wer der Feind ist. Gerade versucht ein Trupp von Reservisten, einen Auftrag zu erledigen. Die Männer sollen eine Straße säubern, wie das hier heißt. Alle haben ihre Sturmgewehre im Anschlag, bis auf einen Soldaten, der eine besondere Brille aufgesetzt hat, mit einer Art Joystick eine kleine Aufklärungsdrohne steuert und dem Trupp sagt, was er sieht. Um realistische Übungen zu ermöglichen, übernehmen einige israelische Soldatinnen die Rolle der Feinde. An Palästinensertüchern sollen sie erkennbar sein. Eine der Soldatinnen spricht mit uns, will aber anonym bleiben.
A lot of times we dressed half as the enemy and half as civilians.
Oft übernehmen wir die Rollen von feindlichen Kräften und Zivilisten. Wir üben mit den Soldaten, dass sie in zivilem Gelände operieren müssen. Und wir fordern sie. Zum Beispiel ist da eine Mutter mit einem Baby, die Steine auf sie wirft. Sie müssen wissen, wie sie reagieren, wohin sie schießen und wann nicht, nur um die Soldaten auf dicht bevölkerte Gebiete vorzubereiten.
More dense populated areas in fight.
Gebiete wie im Gazastreifen. Am Himmel fliegt ein israelischer Kampfjet. Die Reservisten, die sich hier auf ihren Kampfeinsatz vorbereiten, haben völlig unterschiedliche Hintergründe. Man sieht es ihnen an. Manche sind jung, andere schon in ihren 40ern. Einer hat eine Kippa auf dem Kopf, die ihn als religiösen Juden ausweist. Ein anderer trägt einen Ohrring, kommt vermutlich eher aus dem politisch linken Spektrum. Ganz verschiedene Menschen haben seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober für Israel gekämpft. Und auch wenn die israelische Gesellschaft in politischen Fragen tief gespalten ist, nach dem 7. Oktober hat sich zunächst gezeigt, dass die Armee, die Israeli Defense Forces, IDF, in Israel verschiedenste Menschen zusammenbringt. Das sagt auch Kobi Michael, ein Militärexperte, der oft im Fernsehen zu sehen ist.
Yes, the IDF is not only a military, the IDF is an institution.
Die IDF ist nicht nur Militär, das ist eine Institution, eine gesellschaftliche Institution, die von Beginn an Teil des Aufbauprozesses dieser Nation war. Wir hatten ein paar Premierminister, die waren Generalstabschefs oder Generäle, viele Minister, Abgeordnete. Wir haben viele frühere hochrangige Offiziere in der israelischen Wirtschaft. Wir sehen sie überall. Historisch und traditionell ist die IDF die angesehenste Institution in Israel.
Etwa die Hälfte der jungen Israelis, Frauen und Männer, wird eingezogen. Kaum Ultraorthodoxe sind dabei und kaum Palästinenser mit israelischem Pass. Wo man in der Armee gedient hat, das entscheidet mitunter über Karrieren in Israel. Doch die Armee verändert sich, so wie sich die israelische Gesellschaft verändert. Und das zeigt sich auch am Gaza-Krieg. Und wie er geführt wird. Seit dem 7. Oktober, dem Überfall aus dem Gazastreifen auf Israel mit mehr als 1.100 Toten, 250 verschleppten Geiseln und tausenden weiteren Verletzten, ist die israelische Armee wieder im Krieg. Hunderttausende Israelis wurden und werden immer wieder zum Reservedienst eingezogen. Soldaten sind in den Gazastreifen einmarschiert, in den Libanon und nach Syrien. Auch im Westjordanland sind israelische Truppen auf dem Vormarsch. Das alles diene der Sicherheit eines von allen Seiten bedrohten Landes, heißt es. Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, versucht immer wieder, das Land auf den Kampf gegen äußere Feinde einzuschwören. Zeitweilig sprach er von einem Krieg an 7 Fronten. Und mit Blick auf die israelischen Streitkräfte verwendete er immer wieder einen Begriff, der eine lange Tradition hat, nun aber zunehmend und weltweit hinterfragt wird. Demnach sei die IDF die moralischste Armee der Welt. Im Englischen verzichtet Israels Regierungschef inzwischen zwar meist auf den Superlativ, aber dass er den Krieg in Gaza für einen gerechten Krieg hält und das Vorgehen der IDF für höchst moralisch, daran lässt er keinen Zweifel.
Wir kämpfen in einem gerechten Krieg. Und das heißt, wir kämpfen mit Mitteln, die keine andere Armee eingesetzt hat. Keine andere Armee hat solche Vorsichtsmaßnahmen wie die israelische, manchmal mit hohem Risiko, um sicherzustellen, dass wir die Zahl der Toten möglichst gering halten.
In den langen Kriegsmonaten wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 50.000 Menschen in Gaza getötet und über 110.000 verletzt. Die israelische Armee sagt, unter den Toten seien mehr als 20.000 bewaffnete Kämpfer. Das palästinensische Gesundheitsministerium spricht von fast 16.000 toten Minderjährigen, fast ein Drittel der Toten. Etwa 10.000 Leichen sollen noch unter den Trümmern liegen. Einigen Untersuchungen zufolge sind diese Zahlen zu niedrig angesetzt, weil viele Tote nicht mit einbezogen sind, die auch eine Folge des Krieges sind. Sie starben durch Mangelernährung, katastrophale hygienische Zustände und unzureichende medizinische Versorgung. Fragt man bei der IDF nach dem ethischen Kodex, der die israelische Armee zu einer höchst moralischen Truppe machen soll, wird man auf eine Internetseite verwiesen. Unsere Mission und unsere Werte lautet die Überschrift.
Ein IDF-Soldat wird seine Macht und seine Waffe nur zur Erfüllung seines Auftrags und nur dann einsetzen, wenn es notwendig ist. Er wird seine Menschlichkeit im Kampf und im Alltag bewahren. Er wird seine Waffe und Macht nicht einsetzen, um unbeteiligte Zivilisten und Gefangene zu verletzen, und wird alles in seiner Macht Stehende tun, um deren Leben, Körper, Würde und Eigentum zu schützen.
Nach einem UN-Bericht sind inzwischen mindestens 92% der Wohngebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt worden. Zwei Drittel der landwirtschaftlichen Flächen sind unbrauchbar. Passt dieses Ausmaß von Tod und Zerstörung zum Anspruch, Leben, Körper, Würde und Eigentum von Zivilisten zu schützen? Yoav Gallant, bis November 2024 Verteidigungsminister in Israel, hatte schon zwei Tage nach dem Überfall auf sein Land am 9. Oktober 2023 eine andere Parole ausgegeben.
Wir haben eine vollständige Blockade des Gazastreifens angeordnet. Es wird keinen Strom, kein Essen, kein Wasser, keinen Treibstoff geben. Alles ist zu. Wir kämpfen gegen Bestien und handeln entsprechend.
Gegen Yoav Gallant wie auch gegen Benjamin Netanyahu und inzwischen getötete Führer der Hamas hat der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle verhängt wegen möglicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nach einer Phase der Waffenruhe, die im Januar dieses Jahres begonnen hat, der Freilassung von 38 verschleppten Geiseln und rund 1600 Gefangenen in israelischen Gefängnissen und Lagern, hat Israel den Krieg im März wieder hochgefahren. Wochenlang kommen keine Hilfsgüter nach Gaza, die israelische Armee blockiert die Grenzübergänge. Die israelische Regierung sagt, Israel führt Krieg gegen die Hamas. Die Wahrnehmung der meisten Palästinenser ist, dieser Krieg richtet sich gegen die gesamte Bevölkerung und ihre Lebensgrundlage. Wie also kommt es zu dieser Kriegsführung durch die Israeli Defense Forces und wie passen Aussagen und Fakten aus dem Gazastreifen zu ihrem Anspruch, die moralischste Armee zu sein, also eine Armee, die auf den Schutz der Zivilbevölkerung achtet? Ein Interview mit einem Armeesprecher zum Thema ist auch nach mehrmaliger Nachfrage nicht zustande gekommen. Doch es gibt immer mehr Soldaten, die diesen Krieg kritisch sehen. Sehr wenige sprechen mit Journalisten. Michael Ofer Sif wohnt in einer luftigen Wohnung in Tel Aviv. Er ist 29 und hat nach dem 7. Oktober für ein paar Monate gedient. Sif wurde als Reservist eingezogen, war eine Art Kontrolloffizier im Einsatzzentrum einer Brigade. Er beschreibt seine Erlebnisse in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn.
Viele in dem Kommandostand und viele der Soldaten draußen hatten Angehörige, Familie oder enge Freunde, die getötet, verschleppt oder verletzt wurden oder fast getötet, fast verletzt am 7. Oktober. Da war also viel Trauer, viel Wut und dann Rache oder vielmehr, wir schlagen so zu, dass sie das nie wieder machen können. Das gab es häufig. Und das hat dann zu viel Nachlässigkeit geführt, zur Zerstörung von Besitz, nach dem Motto, keinen interessiert es, wenn wir dieses Gebäude zerstören, und manchmal zur Zerstörung von Leben.
If we're taking out a building that no one cares, and then sometimes I will bet lives.
Von diesem War Room aus wurden die Einheiten im Gazastreifen in Echtzeit beobachtet und von dort aus erhielten sie ihre Befehle. Michael Ofasiv hatte auf seinen Bildschirmen interaktive Karten, da konnte man die Soldaten verfolgen, auch die Feinde waren dort markiert. Vor den Bildschirmen saßen auch hier Soldaten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, er selbst zählt sich eher zum linken Spektrum, aber da waren auch Siedler, Rechtsextremisten. Und das hat die Stimmung in diesen ersten Kriegswochen geprägt.
So a lot of sentiments you would hear about how there are no innocent people in Gaza or...
Was man oft gehört hat, war, dass es keine unschuldigen Menschen in Gaza gibt. Dass wir Rache nehmen und Gaza ein für alle Mal zerstören und ihnen eine Lektion erteilen müssen. Und einer, ein anderer Offizier, hat zu mir mal etwas sehr Grausames gesagt. Dass die Kinder von 2014... dem Jahr der letzten großen Offensive in Gaza, die Terroristen des 7. Oktober sind. Und damit hat er natürlich allgemein etwas über die Kinder in Gaza von heute gesagt.
You can hear what he isn't saying about what we should or how we should perceive kids in general.
Dabei werden in offiziellen Stellungnahmen der israelischen Armee oft hohe moralische Standards erwähnt, auch wenn es Berichte über schwere Angriffe mit vielen zivilen Opfern gibt. Daniel Hagari, lange der IDF-Sprecher in diesem Krieg, trat am 10. August 2024 vor die internationale Presse. Die israelische Luftwaffe hatte an diesem Tag ein Schulgebäude in Gaza-Stadt angegriffen. Nach israelischen Angaben waren 19 bewaffnete Kämpfer unter den Toten. Die Hamas habe die Schule genutzt, sich hinter der Zivilbevölkerung verschanzt. Und Hagari sagte...
Wir haben viele Schritte unternommen, um die Risiken für Zivilisten zu mildern, auch Luftüberwachung vor dem Angriff. Und wir haben sehr präzise Munition verwendet, um zivile Opfer zu vermeiden.
Rund 6000 Menschen hatten in dem Gebäude Schutz gesucht. Drei Geschosse schlugen am frühen Morgen ein. Berichte aus dem Gazastreifen zufolge, beispielsweise von Reuters, hat es bei diesem Angriff mindestens 80 Tote gegeben. Bilder von Säcken mit Leichenteilen gingen um die Welt. Selbst US-Präsident Biden, der Israel seit Beginn des Krieges mit großen Waffenlieferungen unterstützt hatte, sprach bereits im Dezember 2023 von so wörtlich unterschiedslosen Bombardierungen. Die größte im Gazastreifen abgeworfene Bombe hatte die USA ab Mai 2024 nicht mehr nachgeliefert. Die Mark 84 wiegt rund 900 Kilo und gilt in einem Radius von fast 180 Metern als tödlich. US-Präsident Trump hat die Lieferung dieser Bomben gleich nach seiner Amtseinführung wieder aufgenommen. Rund 1600 Stück wurden bereits nach Israel geschickt. Sie können somit wieder eingesetzt werden, auch im Gazastreifen. Michael Ofasiv hat etwas getan, was viele Israelis sich nicht trauen. Er hat einen Brief unterschrieben und öffentlich erklärt, dass er in der Armee keinen Reservedienst mehr leisten wird. Inzwischen versuchen mehr und mehr Israelis, sich dem Reservedienst zu entziehen. Es gibt öffentliche Briefe von Sanitätern, von Kampfpiloten. Schon vorher hatte Ofasiv Zweifel an der Art, wie Israel Krieg in Gaza führt. Den Ausschlag aber haben drei Geiseln gegeben, die von israelischen Soldaten erschossen worden waren. Mitte Dezember 2023 war das.
The whole goal or the idea of the war was we want to release hostages.
Ein Kriegsziel war ja, dass wir die Geiseln frei bekommen wollten. Und damals haben wir schon darüber gesprochen, dass militärischer Druck die Geiseln in Gefahr bringt. Und das war der Beweis dafür. Militärischer Druck bringt die Geiseln um. Wir haben drei Geiseln getötet. Und wenn man sich das genauer ansieht, dann waren das drei Jungs mit einer weißen Fahne, die auf Hebräisch um Hilfe gerufen haben. Und trotzdem wurde die Entscheidung getroffen, sie zu erschießen. Das war ein Weckruf für mich. Kein Soldat wurde dafür zur Rechenschaft gezogen. Und ich habe gedacht, dass es sehr ähnliche Fälle gibt, bei denen die Opfer Bewohner des Gazastreifens sind und von denen wir nie etwas gehört haben. Das hat mir gesagt, wir sind zu weit gegangen. Wir erlauben uns, Dinge zu tun, die nicht mehr zu rechtfertigen sind. Deshalb habe ich den Brief unterschrieben.
Michael Ofasivs Entscheidung macht auch deutlich, dass sich die israelische Armee verändert hat, wie auch die israelische Gesellschaft. Seinen Wehrdienst hatte er vor 10 Jahren geleistet. Eyal Ben-Ari ist Anthropologe und Experte für die israelischen Streitkräfte. Er forscht am Jerusalem Institute for Strategy and Security. Wir erreichen ihn in Kanada. Zunächst spricht er über den 7. Oktober, das große Trauma für Israel, mit dem der Krieg in Gaza angefangen hat.
The shock of the 7th of October.
Der Schock des 7. Oktober hat zu einem sehr breiten Konsens geführt über die Notwendigkeit, extreme Gewalt gegen die Menschen in Gaza anzuwenden. Ein Teil davon kam aus religiöser Motivation, ein Teil war die reine Rache.
Professor Ben Ari weiß um das Fehlverhalten von israelischen Soldaten im Gaza-Krieg. Doch er geht eher von Einzelfällen aus, die mit dem Krieg in einem dicht besiedelten, extrem unübersichtlichen Schlachtfeld zu tun haben, dem Krieg gegen Terrororganisationen inmitten einer ganzen Bevölkerung. Und dann spricht der Militärexperte auch noch über die Veränderungen in der Armee.
Empirisch stimmt das. Wir haben einen Zustrom von nationalreligiösen Soldaten in die Offiziersränge von Kampfeinheiten, vor allem in der Infanterie. In diesen Vorbereitungsschulen gibt es diese Idee, dass man eine Elite nationalreligiöser Soldaten und Offiziere schaffen müsse, die das Land in die Zukunft führen.
Wie das aussieht, kann man in Eli beobachten, einer Siedlung im Westjordanland. Hier befindet sich eine Einrichtung zur vormilitärischen Ausbildung, die in nationalreligiösen jüdischen Kreisen den Ruf hat, eine der besten zu sein. Es gibt so viele Bewerber, dass längst nicht alle aufgenommen werden können. Etwa jeder zweite Absolvent wird Offizier in Kampfeinheiten. Ein großer Raum mit viel Gewusel. Militärisch sieht es nicht aus. Die jungen Männer studieren die Tora. Eli liegt, das sagen sie hier, in Samaria. Das ist der biblische Name der Region. Völkerrechtlich ist es das von Israel besetzte Westjordanland. In der Nähe von Eli leben radikale Siedler, die immer wieder Gewaltakte gegen Palästinenser verüben. Uri Vielberg kommt auch aus einer Siedlung, aus El Azar südlich von Jerusalem. Der 7. Oktober fiel auf den Beginn seiner Zeit hier in Eli. Das Land zu besiedeln, dass das wichtig ist, kann er jetzt auch religiös besser begründen. Und das motiviert ihn auch, in der Armee zu dienen.
Es gibt einen Wert, der für mich sehr groß ist. Das ist das Thema der Siedlungen und wir haben hier auch viel darüber gesprochen. Uns wurde erklärt, wie wichtig Siedlungen sind. Ich meine, diese Dinge wusste ich auch vorher, schließlich wohne ich in einer Siedlung. Aber es gibt hier zum Beispiel einige, die jede Woche an einem bestimmten Ort, irgendeiner Farm oder etwas in der Art, Wache schieben. Wenn jemand irgendwo gebraucht wird, dann melde dich freiwillig. Wenn jemand für etwas Verantwortung übernehmen muss, dann tu es.
Bei der Frage, wem das Land gehört, gibt es hier keine Zweifel. Die Frage nach einem eigenen palästinensischen Staat braucht man gar nicht erst zu stellen. Rabbi Yigal Levinstein gibt nicht viele Interviews, auch wenn er in Kreisen der Nationalreligiösen, der radikalen Siedler, geradezu verehrt wird. 1987 hat er die vormilitärische Bildungsstätte hier in Eli gegründet, um mehr Siedler in die Armee zu bringen. Rund 500 Schüler werden hier in zwei Jahrgängen unterrichtet. Inzwischen gibt es auch Ableger, tausende Schüler sind es insgesamt. Fast alle gehen in Kampfeinheiten. Es gibt Absolventen, die es bis in die höchsten Ränge der israelischen Streitkräfte geschafft haben. Yigal Levinstein hat schlechte Erfahrungen gemacht mit seinen Äußerungen in der Presse. Früher hat er sich mal gegen Frauen in Kampfeinheiten ausgesprochen und Homosexuelle als so wörtlich pervers bezeichnet. Doch nun nimmt er sich Zeit, ist freundlich.
Wer von uns in die Armee geht, gehört zur Elite. Das sind die besten Jungs, die es gibt, die moralischsten. Ihr Gefühl der Gerechtigkeit, das Bewusstsein, Gesandte zu sein und das Wissen darum, dass wir seit 3000 Jahren, während unserer ganzen Geschichte, um unsere menschliche Freiheit, unsere menschlichen Werte kämpfen, das macht sie besonders. Es sind die Jungs, die die Tora am besten studieren, die in die schwersten Einheiten ziehen, denn sie spüren den großen Auftrag, das jüdische Volk zu verteidigen.
85 dieser vormilitärischen Ausbildungseinrichtungen gibt es inzwischen in ganz Israel. Sie sorgen dafür, dass Angehörige rechter nationalreligiöser Kreise in der israelischen Armee immer wichtiger werden, obwohl die Nationalreligiösen nur etwa 14% der israelischen Gesellschaft ausmachen.
Wir ziehen nur dann in den Krieg, wenn jemand versucht, uns davon abzuhalten, die Welt weiterzuentwickeln. Wir sind ein Volk, das es liebt, das Leben weiterzuentwickeln, das Leben zu fördern, es besser und schöner zu machen, sowohl physisch als auch mental. Ihr werdet sehen, dass die Schüler, die hier im Beit Midrash lernen, sich nicht auf die Armee vorbereiten, um Soldaten zu werden, sondern 2 Jahre lang die Tora studieren, um bessere Menschen aus sich zu machen. Wir gehen zur Armee, weil es keine andere Wahl gibt. Die Araber mögen uns nicht. Sie mögen unsere Werte nicht. Sie sehen im jüdischen Volk ein Volk, das... Unser Erfolg stört sie.
Erfolg, das ist für Rabbi Levinstein auch der Ausbau der Siedlungen, gegen den auch israelische Organisationen kämpfen, die unabhängig sind. Breaking the Silence zum Beispiel, gegründet von ehemaligen Soldaten, die nicht mehr schweigen wollen. Nadav Weimann ist der Direktor, er war früher Scharfschütze, ist in palästinensische Häuser im Westjordanland eingebrochen, hat als Reservist zweimal im Gazastreifen gekämpft. Wenn Weimann über das spricht, was sich verändert hat, dann spricht er auch vom Versagen der israelischen Armee am 7. Oktober. Der Terrorangriff, sagt er, war auch wegen der veränderten Prioritäten möglich, die die israelische Regierung setzte. An diesem Tag waren nur ein paar hundert Soldaten rund um den Gazastreifen stationiert und mehr als 20.000 im besetzten Westjordanland, unter anderem, um dort die Siedlungen zu schützen. Für ihn steht außerdem fest, dass nationalreligiöse Siedler in der israelischen Armee ein immer höheres Gewicht bekommen. Er hält das für ein Problem.
Die Siedlerbewegung oder die religiöse Rechte arbeitet sehr daran, durch Erziehung oder die vormilitärische Ausbildung die Idee von innen zu verändern. Das heißt für Israel, es geht um Werte von jüdischer Vorherrschaft. Das ist undemokratisch und nicht legal. Aber das ist eine Maschine und sie arbeitet erstaunlich.
Er beobachtet, wie sich liberale und säkulare Israelis zunehmend aus den kämpfenden Einheiten zurückziehen. Bei Breaking the Silence legen Soldaten, die im Einsatz waren, Zeugnis ab, die die Organisation dann regelmäßig in Berichten veröffentlicht. Immer mehr Soldaten, die in Gaza waren, haben große Zweifel daran, ob sie noch in einem gerechten Krieg kämpfen.
There's a lot of demolition, but also a lot of revenge.
Es gibt viel Zerstörung, aber auch Rache. Soldaten haben uns berichtet, dass sie Befehle bekommen haben, Rache an Ortschaften zu nehmen, zu zerstören und zu töten. Es ist ja bekannt, dass wir unsere eigenen Geiseln töten, dass wir Hilfslieferungen blockieren. Das ist kollektive Bestrafung gegen Zivilisten. Wir greifen Krankenhäuser an, Krankenwagen, Hilfskräfte. Gerade erst haben wir 15 Einsatzkräfte im südlichen Gazastreifen getötet. Wenn man das sieht, dann geht es nicht darum, die Hamas zu bekämpfen. Es geht darum, in Gaza zu kämpfen. Das ist ein Krieg, der Netanyahu beschützen soll, damit er nicht ins Gefängnis muss. Warum töten wir? Für die rechtsextreme Regierung. Die Siedler in der Regierung wollen Gaza wieder besiedeln und sie wollen die Menschen von Gaza umsiedeln. Das ist ein furchtbares Verbrechen.
They also want to transfer Gazans outside of Gaza, which is a horrible crime.
Der Satz von der moralischsten Armee der Welt helfe, all das zu verarbeiten, sagt Weimann. Die Soldaten fühlten sich besser und zu Hause könnten sie sich als Kämpfer in einem gerechten Krieg präsentieren. Michael Ofer-Sif, der nicht mehr in der Armee dienen will, hält ihren moralischen Anspruch ebenfalls für schädlich. Früher, in seinem Wehrdienst, sei noch viel über Moral gesprochen worden, darüber Zivilisten zu verschonen. Davon sei aber 10 Jahre später in diesem Krieg in Gaza häufig nicht mehr viel übrig.
Once you say the IDF is the most moral army, this phrase just kills this discussion even.
Wenn man sagt, die IDF ist die moralischste Armee der Welt, dann killt man jede Diskussion. Dann kann die IDF tun, was sie will, denn sie ist ja immer die moralischste Armee. Das ist gefährlich. Und ich finde, es ist wichtig, über Moral zu sprechen. Auch über die guten Sachen, wo die IDF sehr extrem ist in dem, was sie tut, um Zivilisten zu verschonen. Aber wir müssen darüber sprechen.
And we need to be able to talk about it.
Professor Eyal Ben-Ari hält den Begriff der moralischsten Armee der Welt letztendlich für ein politisches Marketinginstrument.
Immer wenn es einen ethischen Kodex gibt, dann ist das ein Verteidigungsmanöver von Seiten einer Organisation. Es ist kein Zufall, dass das bei der IDF während der zweiten Intifada entstanden ist, als die IDF unter extremer weltweiter Kritik stand. Wie jetzt.
Scrutiny, I would say even global scrutiny, as it is now.
Nadav Weimann von Breaking the Silence hat eine Hoffnung, eine andere Politik in Israel.
Am Ende macht die Armee, was ihr die Regierung sagt, richtig? Jetzt haben wir eine rechtsextreme Regierung, die rechtsextremste, die wir je in Israel hatten. Wenn wir also eine andere Regierung hätten, dann würden die Dinge anders liegen.
So if we have another government, it's a different thing.
Es liegt an der Regierung. Most Moral Army oder Kriegsverbrecher. Jan-Christoph Kitzler berichtete aus Tel Aviv über Israels Streitkräfte im Wandel. Jetzt folgen hier die neuesten Nachrichten, Wetter und Verkehr. Danke fürs Zuhören. Ich bin Gabriele Häuser.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen gibt es derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin-Mitte. Im Tunnel Alexanderplatz ist wegen eines Schlaglochs die rechte Spur Richtung Potsdamer Platz gesperrt. Mitte. Die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackeschem Markt wegen Bauarbeiten gesperrt, in der Gegenrichtung nur eine freie Spur. Plenterwald. Wegen des Berlin-Triathlons sind bis ca. 20 Uhr Neue Krugallee, Bulgarische Straße, Puschkin-Allee und Köpenicker Landstraße stadteinwärts gesperrt. Zu der Fahrradsternfahrt. Heute werden Zehntausende Radfahrer erwartet. Auf 20 Routen geht's zum Großen Stern. In der Zeit von 12 bis 14.30 Uhr werden der Stadtring und die AWUS abschnittsweise in beiden Richtungen gesperrt. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. In Hamburg sind bei einem Brand in einem Krankenhaus 3 Patienten ums Leben gekommen. Über 50 weitere wurden laut Feuerwehr verletzt, mehrere von ihnen schwer. Thomas Kuhlmann.
Ausgebrochen war das Feuer den Angaben zufolge in einem Zimmer in der Geriatrie im Erdgeschoss, wo vor allem alte Menschen versorgt werden. Als die Feuerwehr kam, standen die Flammen schon im ersten Stock. Feuerwehrleute berichten von dichtem Rauch und Hilferufen. Mehrere ältere Patienten konnten durch Fenster gerettet werden. Einige wurden später von Suchtrupps mit Atemschutzmasken nach draußen gebracht.
In Berlin und Teilen Brandenburgs müssen sich Autofahrer heute wegen einer Sternfahrt auf massive Behinderungen einstellen. Der Fahrradclub ADFC erwartet mehrere 10.000 Teilnehmer, die auf 20 Routen zum Großen Stern fahren. Zeitweise sind auch die Autobahnen A100 und A115 gesperrt. Der ADFC fordert mehr sichere und gute Radwege. Der jüngste Vorschlag der USA für eine Waffenruhe im Gazastreifen ist offenbar gescheitert. Laut dem US-Sondergesandten Whitcuff ist die Hamas zwar bereit, 10 lebende und weitere tote Geiseln zu übergeben, aber nicht so schnell wie in dem Vorschlag geplant. Außerdem fordert die Terrororganisation, dass weite Teile der israelischen Armee mit Beginn der Waffenruhe aus dem Gazastreifen abziehen. Whitcuff wie auch Israel lehnen die Bedingungen ab. In der westrussischen Region Bryansk ist offenbar durch eine Explosion eine Brücke eingestürzt. Dadurch entgleiste laut den Behörden ein Personenzug. 7 Menschen wurden getötet, etwa 70 weitere verletzt. Der Unglücksort ist etwa 80 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Bürger in Polen entscheiden heute in einer Stichwahl, wer neuer Präsident wird. In den Umfragen sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, und dem rechtsnationalen Nawrocki aus. Es wird erwartet, dass der Ausgang auch Folgen für die weitere Rolle Polens in der EU und das Verhältnis zu Deutschland hat. In Frankreich hat es nach dem Sieg von Paris Saint-Germain in der Fußball-Champions League Krawalle gegeben. Medien berichten, dass Randalierer Geschäfte plünderten, Autos anzündeten und Polizisten mit Feuerwerkskörpern beschossen. PSG hat mit seinem 5:0 gegen Inter Mailand zum ersten